Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Im tibetischen Buddhismus ist es sehr weit verbreitet, mit Lehrgeschichten zu arbeiten. Und eine meiner Lieblingslehrgeschichten handelt um zwei Frösche. Ihr findet die Geschichte bei Sokyal Rinpoche im Buch. Der hat sie geklaut von Patrul Rinpoche. Patrul Rinpoche habt ihr das letzte Mal schon kennengelernt. Das war ein tibetischer Lehrer aus dem 19. Jahrhundert, der in der Übertragungslinie von Sokyal Rinpoche steht. Die Geschichte handelt von einem Brunnenfrosch, der so in seinem Brunnen gelebt hat. Und eines Tages wird er von einem Frosch besucht. Dieser Frosch lebt am Meer. Der Frosch, der vom Meer kommt, erzählt dem Brunnenfrosch, wie toll das Meer ist. Und der Brunnenfrosch sagt, naja, also das wird ja wohl nicht so groß sein wie mein Brunnen hier. Der Frosch vom Meer sagt, na na, viel, viel größer. Und der Brunnenfrosch schaut ihn an und sagt, doppelt so groß wie mein Brunnen hier. Und der Frosch vom Meer sagt, nein, nein, viel, viel größer. Viermal so groß wie mein Brunnen hier. Und der Frosch vom Meer, der kann es immer noch nicht fassen, sagt, nein, nein, viel, viel größer, einfach riesig. Brunnenfrosch, irgendwann gibt das auf und sagt, das glaube ich nicht. Das kann es nicht geben. Das ist einfach unrealistisch, was du da erzählst. Daraufhin sagt der Frosch vom Meer, na, wenn du mir nicht glaubst, dann komm doch einfach mit und schau es dir selbst an. Mutig wie der Brunnenfrosch war, ist er dann also mit zum Meer gewandert mit dem Frosch vom Meer und hat total gestaunt über die Weite des Meeres. Weil das hat er so aus seinem engen Kontext so nicht sich vorstellen können. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Enden dieser Geschichte. Sokyal Rinpoche nimmt die Variante. Das ist doch unmöglich, das muss ich selber sehen. Und dann machten sie sich auf zum Meer. Als der Brunnenfrosch den Ozean erblickte, war der Schock so groß, dass ihm der Kopf in Stücke sprang. Das hat so ein gewisses dramatisches Element, die Geschichte. Diese Geschichte hat zwei Aspekte. Den Aspekt, wenn wir in unserer Welt leben und jemand erzählt dann etwas über eine andere Welt, die wir nicht kennen, das ist sehr schwer, das erstmal so zu übernehmen oder zu glauben. Im Buddhismus wird ja sehr, sehr viel erzählt im Prinzip. Und die Grundidee dabei ist, man braucht so ein gewisses Vertrauen, damit man sich überhaupt auf diese Lehren einlässt. Man will ja in einen Zustand kommen, der frei ist von Leid. Und wenn man sich in seiner Enge nicht vorstellen kann, dass es einen Zustand, der frei ist von Leid, dass es so einen Zustand gibt, dann wird man sich erst gar nicht auf den Weg machen und gar nicht sich denken, naja, also das ist ja alles nett erzählt, aber es ist nichts dran. Man bleibt in seiner engen Welt. Die Grundvoraussetzung, um sich überhaupt auf so eine Reise zu begeben, ist ein gewisses Maß an Vertrauen in die Lehren. Und trotzdem sollte man natürlich die Dinge immer auch hinterfragen bzw. gegengleichen mit der eigenen Erfahrung. Das ist der zweite Aspekt der Geschichte. Das heißt, der Brunnenfrosch hat dem Frosch vom Meer nicht geglaubt, also musste er sich selbst überzeugen aufgrund seiner eigenen Erfahrung und dann einfach hingehen und schauen, ist es wirklich so. Diese zwei Elemente stehen bei allen buddhistischen Lehren im Vordergrund. Einmal, dass die meisten Lehrer von einer Welt erzählen, die anders ist, als wie wir sie gewohnt sind. Der andere Aspekt ist, dass das theoretische Wissen ja ganz nett ist, aber wenn das für uns selbst nicht auf der eigenen Erfahrung beruht, dann ist es nur Theorie und hat keine Relevanz für unser eigenes Leben. Insofern müssen wir uns die Inhalte über die eigene Meditationspraxis selbst erarbeiten, dass wir wirklich wissen, aha, das funktioniert wirklich so, wie der Lehrer das sagt. Wenn man sich mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigt, dann findet man sehr viele, psychologisch würde man sagen, Behauptungen, die erstmal sehr merkwürdig klingen. Die merkwürdigsten Lehren sind die Lehren, die sich mit dem Sterben beschäftigen bzw. mit den Nachtodzuständen. Weil man kann sich natürlich fragen, naja, woher wissen die denn das? Wenn jemand tot ist, ist er tot und kann nichts mehr darüber erzählen, was nach dem Tod passiert. Wenn er nicht tot ist, dann hat er keine Erfahrung über das, was nach dem Tod passiert. Also es ist ein bisschen so eine paradoxe Situation. Flapsig könnte man natürlich sagen, die Relevanz dieser Lehren über die Nachtodzustände und während des Todes werdet ihr im Augenblick des Todes bzw. kurz danach erfahren, ob was dran ist oder nicht. Bis dahin ist es erstmal Theorie. Unser Thema ist, uns diese Theorie anzuschauen und sehr wohl auch mit eigenen Erfahrungen verknüpfen, das heißt also mit Übungen. Unsere Grundlage ist das Buch von der Christy Longacre, Dem Tod Begegnung und Hoffnung finden, oder auf Englisch Facing Death, Finding Hope. Der Titel ist erstmal sehr interessant. Dem Tod Begegnung und Hoffnung finden. Das widerspricht so unserer gängigen Anschauung von Tod. Wir haben eher so eine Idee, Tod ist was Grausliches. Niemand möchte bewusst sterben, jeder möchte noch ein bisschen länger leben. Wenn man Freunde verloren hat, dann ist es natürlich ein Verlusterlebnis, das heißt mit unangenehmen Gefühlen, mit Trauer verbunden, eigentlich auch nicht so super. Wenn man eine schwere Erkrankung hat, wo es absehbar ist, dass man irgendwann an der Erkrankung sterben wird, dann fühlt sich das auch nicht so super an. Also ist die Frage, wo bleibt da eigentlich jetzt die Hoffnung? Was hat die Christy mit ihrem Titel gemeint? Das führt uns direkt in die Idee des tibetischen Buddhismus. Aus anderen buddhistischen Richtungen ist mir das so explizit nicht bekannt. Im japanischen Buddhismus ist es sehr wohl so, dass die buddhistischen Priester dort als Fachleute für Todesrituale angesehen werden. Das Explizite, was im tibetischen Buddhismus gesagt wird, ist, dass der Moment des Todes ein extrem kraftvoller Augenblick ist, an dem einerseits unser Körper sich auflöst, unsere Gewohnheitsmuster sich auflösen. Das heißt, das, was wir so im Alltag, wie wir Alltag normalerweise wahrnehmen, also dualistisch, also immer in dieser Subjekt-Objekt-Beziehung, immer mit unserem kleinen Ego. Ja, das war ja so ein bisschen das Thema vom letzten Mal. Also wir sind irgendwie ziemlich locker unterwegs, sehr offen, und irgendjemand kommt da und macht was, was uns nicht gefällt, und tschuck, sind wir in unserem Ego wieder manifest. All das, sagt man im tibetischen Buddhismus, löst sich im Moment des Sterbens auf. Und es gibt einen Augenblick, wo diese ganzen Einschränkungen weg sind und wo unsere wahre Natur sich manifestiert. Und dieser Moment, also der Moment, wo wir unsere innerste wahre Natur rein und nackt wahrnehmen, beziehungsweise eins mit dieser Natur sind, das ist die Möglichkeit, vollkommene Befreiung zu erlangen. Das ist die Theorie. Das Problem dabei ist, dass dieser Moment nur so kurz ist, dass wenn wir nicht geübt sind, diesen Moment wahrzunehmen, wenn wir nicht geübt sind, in dieser non-dualen Wahrnehmung zu verweilen, dass dieser Moment kurz aufblitzt und sofort wieder weg ist, und sofort sind unsere Gewohnheitsmuster wieder da, und von der Theorie geht es dann also in irgendein nächstes Leben hinein, beziehungsweise alle möglichen anderen Zustände folgen dann noch. Aber die Idee ist, und Soka Rinpoche hat das immer gesagt, dass die Praxis des Lebens ist, für diesen unmittelbaren Augenblick des Todesmomentes. Das heißt, dass wir in diesem Moment genau wahrnehmen, was da eigentlich passiert. Das heißt, dass da unsere Natur des eigenen Geistes sich manifestiert und dass wir in dieser Einheit, in dieser vollkommenen Offenheit, in diesem vollkommenen Glück verweilen können und dann nicht mehr wiedergeboren werden. Das ist die Idee. Und deswegen hat der Christy ihr Buch Facing Death and Finding Hope genannt. Weil die ganze Theorie dieser tibetischen Sterbebegleitung oder Sterbekultur sich auf diesen Moment zentriert. Das ist die Essenz. Die Christy hat in ihrem Buch, und das hat Sokal so in der Weise nicht gemacht, oder habe ich zumindest nicht mehr so in Erinnerung, müssen wir nochmal genauer nachschauen, aber sie hat es verknüpft mit Nahtoderlebnissen. Und es gibt viele Nahtodberichte, wo Personen, man sagt, klinisch tot waren für einige Sekunden, manche vielleicht für Minuten, keine Ahnung, und die dann spezifische Erlebnisse gemacht haben. Und eines dieser Erlebnisse war, dass sie, also ein Erlebnis war, dass ihr ganzes Leben nochmal an ihnen vorbeigerast ist. Das ist der Moment, der im tibetischen Buddhismus kurz vor dem Tod beschrieben wird, als dass unser gesamtes Karma sich in diesem Augenblick manifestiert. Personen von Nahtoderlebnissen beschreiben das so, dass sie sagen, sie haben ihr ganzes Leben nochmal gesehen und sie haben die ganzen Auswirkungen ihrer Handlungen nochmal gesehen und nicht nur gesehen, sondern körperlich wahrgenommen. Sie haben das ganze Leid, was sie in ihrem Leben produziert haben, körperlich wahrgenommen. Und das Interessante ist, diese Erfahrung des sozusagen zu sehen, wie viel Unsinn man so in seinem früheren Leben alles fabriziert hat, hat für diese Personen, die dann zurück wieder kamen ins normale Leben, hatte die Konsequenz, dass viele Personen aufgrund dieser Erfahrung ihr Leben grundsätzlich geändert haben. Also ganz neue Prioritäten gesetzt haben. Also das war ein Element dieser Nahtoderfahrung und das deckt sich mit also dem tibetischen Verständnis, dass in dem Augenblick wirklich unser gesamtes Karma, und Karma ist ein buddhistischer Begriff, heißt nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung, also das, was ich tue, hat die und die Auswirkungen, also da gibt es eine Verknüpfung. Wobei Karma ist so eine westliche Verkürzung, eigentlich bedeutet Karma ist die Handlung und die Folge daraus ist Vipaka. Vipaka oder Vipata? Vipaka, soweit ich mich erinnere. Das heißt, also es gibt zwei Elemente. Und diese Elemente werden gesteuert durch den Bewusstseinszustand, in dem ich meine Handlung ausführe. Und dieser Bewusstseinszustand kann ein positiver, heilsamer Bewusstseinszustand sein. Also klassischerweise werden drei Elemente oder drei Aspekte aufgeführt. Der eine Aspekt ist Großzügigkeit. Der zweite Aspekt ist liebevoll oder allumfassendes Wohlwollen. Und der dritte Aspekt ist basierend auf Einsicht. Das sind die drei positiven Wurzeln für heilsames Handeln. Und dann gibt es drei negative Wurzeln für unheilsames Handeln. Und das ist die Gier, also das Gegenteil von Großzügigkeit. Das ist der Hass oder die Aversion, das Gegenteil von Liebe. Und das ist die Verblendung oder Unwissenheit oder Dummheit, das Gegenteil von Einsicht. Und entsprechend dieser sechs Wurzeln kreiert dann die Handlung das entsprechende Resultat. Das ist die Idee bei diesen karmischen Zusammenhängen. Und das ist der eine Aspekt dieses Nahtoderlebnisses oder so, wie das aus westlicher Sicht von diesen Personen beschrieben wird. Und der zweite Aspekt ist eine Erfahrung, wo sie das Gefühl haben, sie gehen, manche beschreiben es als Tunnelerfahrung, sie gehen durch einen Tunnel in ein helles Licht, andere erfahren es nur als Lichterfahrung. Und zwar nicht nur Licht in dem Sinne von hell, sondern Licht in der Qualität von absolutem Glück, absolutem Wohlsein. Also total, ja, großes Glück einfach. Und diese Erfahrung ist auf der einen Seite hat das für die Personen, die wieder zurückkommen, die Relevanz, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Dass der Tod, dass die Angst des Todes sich für sie aufgelöst haben, weil sie haben die Erfahrung gemacht, es ist überhaupt nicht beängstigend, sondern ich mache eine totale Glückserfahrung während des Sterbens, offensichtlich. Und diese Erfahrung aus tibetisch-buddhistischer Sicht, das ist die Erfahrung, also dieses vollkommenen Glücks, dieses vollkommenen Einseins mit dieser Offenheit, mit diesem Licht, das ist die Erfahrung unserer wahren Natur. Das ist damit gemeint. Und das sind so diese Parallelen, die Christie in ihrem Buch zusammenführt. Ja, einerseits aus diesen Nahtoderlebnissen im Westen, andererseits aus der tibetisch-buddhistischen Tradition. So, also alles zentriert sich auf den Moment des Todes. Nur kurze Pause, Trinkpause. Und im tibetischen Buddhismus gibt es sehr viele Geheimlehren. Und diese Lehre läuft auch unter einer Geheimlehre. Und der Aspekt Geheimlehre hat jetzt auch verschiedene Ebenen. Die einfachste Ebene ist die, dass sich diese Lehren selbst schützen. Das heißt, wenn man selbst nicht bereit ist, um diese Dinge auszuprobieren, um zu üben, um zu praktizieren, um herauszufinden, ob da wirklich was dran ist an diesen Teachings oder nicht, dann schützt sich die Lehre in dem Sinne, dass sie für die Person, die sie hört, hier reingeht und da wieder rausgeht und keine Relevanz hat. Insofern schützt sich die Lehre durch sich selbst. Das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz. Auf der anderen Seite wird es sehr wohl bei traditionellen Lehrern so gehandhabt, dass Schüler und Schülerinnen eine bestimmte Praxen machen müssen, bevor sie diese Teachings hören dürfen. Das hat sich jetzt im Westen ein bisschen nivelliert, dadurch, dass diese ganzen Teachings man in jedem Buchladen oder bei Amazon bestellen kann und sich sozusagen das, was in Tibet nur von Lehrer zu Schüler weitergegeben wurde, man in jedem Buchladen heute eigentlich freikäuflich erhalten kann. Was man aber nicht damit erhält, ist, was ist der Sinn dahinter? Also was ist die Bedeutung dahinter und was ist die dazugehörige Praxis? Auf Retreats bei Sokel Rinpoche war das so, da gab es drei verschiedene Retreats. Es gab die Anfänger-Retreats, da konnte jeder teilnehmen. Dann gab es die Medium-Retreats, da durften nur Leute teilnehmen, die auf einem Anfänger-Retreat waren. Also das war der Einstieg sozusagen.
Wie lange haben die gedauert?
Diese Retreats waren immer eine Woche, Pi mal Daumen. Ja, also 8 Tage oder so. Und dann gab es fortgeschrittenen Retreats, sogenannte Dzogchen-Retreats. Und bei denen durfte man nur teilnehmen, wenn man, ich weiß nicht mehr, also drei mittlere Retreats gemacht hat. Und dann durfte man da so. Also da wurde versucht, so ein bisschen so eine Reihenfolge zu kreieren. Und dieses System, also ich habe das nur ein paar Jahre beobachtet, aber das wurde jedes Jahr immer wieder ein bisschen geändert. Und dann gab es natürlich auch Quereinsteiger und alles Mögliche. Also so ganz stringent war das nicht. Aber im tibetischen Ansatz bleibt die Logik trotzdem vorhanden, und zwar in der Abfolge der Praxen, die man im tibetischen Buddhismus zu absolvieren hat. Es beginnt mit den sogenannten vorbereitenden Übungen, das ist das Nöndro. Und das ist ein Übungsset, und wir werden einige Übungen aus dem Nöndro machen, zumindest bestimmt eine Übung, eigentlich zwei Übungen. Das sind einmal Betrachtungen und einmal Reinigungsübungen, und insgesamt sind das 8 Übungen, also 4 Kontemplationen und 4 Meditationsübungen, soweit ich mich erinnere. 4 oder 5, ich kann jetzt nachschauen, aber so Pi mal Daumen. Jede dieser Übungen macht man, oder hat man in Tibet 108.000 Mal wiederholt. So. Also ist man einige Zeit beschäftigt. Für diejenigen, die mal also in Ladakh waren oder am Kailash oder vielleicht dann eine Dokumentation über Tibet gesehen haben, werden so also Pilger und Pilgerinnen gesehen haben, die sich immer wieder auf den Boden geworfen, die so Niederwerfungen gemacht haben. Das ist Teil des Nöndros. Und das machen die 100.000 Mal, und dann kommt die nächste Übung. Oder sie machen sozusagen mehrere Übungen am Stück. Und die Malas, also diese Perlenketten, die im Tibetischen sozusagen zur Grundausstattung gehören, haben 108 Perlen und haben Zähler dabei, sodass man also immer diese Mala durchgeht. Ja, man zählt, das ist so ein Zählinstrument, Und wenn man einmal durch ist, weiß man, man hat 108 und dann kann man so auf so einer Zählkette sozusagen eins weiter und so kann man dann, also so zählt man sich dann durch bis 108.000 Mal. Hm? Keine Ahnung. Also da gibt es bestimmt irgendeine Geschichte zu 108 Teachings oder 108 Lehrer oder ich weiß es nicht. Also das ist im tibetischen Buddhismus also sehr reguliert offensichtlich. Und das sind nur die vorbereitenden Übungen. Und dann gibt es ein Set von Übungen, wo man sehr stark mit Visualisation arbeitet. Und zwar mit Meditationsgottheiten. Und ihr kennt wahrscheinlich all diese Rollbilder, Tankas, ja, so an den Wänden von tibetischen Klöstern oder so, wo irgendwelche Meditationsgottheiten abgebildet sind. Das sind so Figuren mit 8 Armen, mit 1000 Armen, dann so zornvolle Gottheiten und also gibt es eine ganze Palette. Diese und das sind keine Gottheiten im klassischen Sinne von unserem Verständnis, sondern das sind Also Yidams ist der tibetische Begriff. Und das heißt, eine Meditationsgottheit. Und Gottheit ist irreführend, weil es ist eigentlich nichts anderes als eine figürliche Darstellung einer unserer inneren eigenen Qualitäten. Ja, also zum Beispiel der bekannteste ist Chinresi auf Tibetisch. Chinresi auf Tibetisch ist auf Sanskrit Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist der Bodhisattva des Mitgefühls. Das ist aber jetzt nicht jemand, der durch die Gegend läuft und sehr nett ist zu allen anderen Leuten, sondern die Idee dabei ist, das ist unsere eigene Qualität des Mitgefühls. Das heißt, ich visualisiere mir diese Person, dieses Bild von Mitgefühl vor mir im Raum. Ja, das ist also eine Konzentrationsübung. Und da gibt es dann halt Formalien, wie der auszusehen hat oder die Person. Und im Laufe der Übung werde ich dann eins mit dieser Qualität. Das heißt, ich projiziere sie eigentlich aus meinem Inneren raus und nehme sie dann wieder mit Bedeutung in mich hinein und manifestiere dadurch oder nehme dadurch Kontakt zu meiner eigenen Qualität des Mitgefühls auf. Das ist die Grundidee von den Visualisationsübungen im tibetischen Buddhismus. Und da wir sehr viele Qualitäten haben, gibt es sehr viele Meditationsgottheiten oder Yidams. Und die übt man so lange, bis man Resultate produziert. Also früher war es so, man hat die vorbereitenden Übungen gemacht, also in Tibet, so wird es erzählt, man hat die vorbereitenden Übungen gemacht und dann ist man in der Höhle und dann hat man einen Yidam bekommen von seinem Lehrer. Ja, der hat gesagt, okay, mach mal den Yidam. Dann hat man die Übertragung für die Praxis bekommen. Dann hat man einen Praxistext dafür bekommen. Also da gibt es dann so Rituale, wie man das rezitieren muss und Text und alles Mögliche. Und ein Großteil dieser Texte besteht darin, in dem Aufbau dieser Visualisation. So, dann hat man sich zurückgezogen auf ein Eigenretreat. Also im klassischen Tibet war das, man ist dann in irgendeine Höhle gegangen und hat dann monatelang nur diese Visualisationspraxis gemacht und zwar so lange, bis sich diese eigene Qualität in Form von Visionen oder Träumen manifestiert hat. Also bis ich so mit dieser Qualität eins geworden bin, dass ich wirklich die gesehen habe bzw. in mir erlebt habe. So, also so eine Intensität hat das. Ja? Und die dritte Phase der Praxis, also wenn man das sozusagen ein paar Jahre gemacht hat, ja, und es gibt für alle, also für viele dieser Praxen gibt es Spezialisten, die kennen sich in einer Praxis besonders gut aus. Ja, und dann wird man manchmal zu einem anderen Lehrer geschickt oder der Lehrer kann also auch ein anderes System unterrichten. Und das System, was nach der Yidam-Praxis oder Sadhana-Praxis, also Sadhana ist, also sind diese Praxistexte, was dann kommt, das sind dann die Erklärungen zur non-dualen Qualität unseres eigenen Geistes oder zur Natur des eigenen Geistes. Und das ist das, was Dzogchen genannt wird im tibetischen Buddhismus, also in der Nyingma-Linie. In anderen tibetischen Linien wird es Mahamudra genannt. Ist aber hat die gleiche Essenz, meint, es geht um die Natur unseres eigenen Geistes, um die Non-Dualität, um die Nicht-Getrenntheit. Das ist das klassische tibetische Übungsset. Und der Schutz, warum das so differenziert wird, ist, dass diese non-dualen Lehren sehr missverständlich sind. Also wenn man die eigene Praxis, die eigene Meditationspraxis nicht hat, dann kann man diese Lehren sehr schnell in die falsche Richtung interpretieren. Und deswegen wird im tibetischen Buddhismus sehr viel Wert auf eine fundierte Übungspraxis gelegt, dass man weiß, worauf bauen diese Lehren auf. Und als jetzt die tibetischen Lehrer in den Westen kamen, waren die sehr freigiebig und haben sehr viel über Dzogchen zum Beispiel unterrichtet. Nach ein paar Jahren haben sie gemerkt, dass die westlichen Schüler gar nicht die Basis dafür haben und dass sie die einfach in alle möglichen Richtungen interpretieren, aber nicht in die Richtung, in der sie eigentlich gemeint waren. Und dann ist das sozusagen wieder rigider gehandhabt worden. Und Dzogchen Rinpoche war einer der Lehrer, der da sehr, sehr offen war. Auch einer der ersten Lehrer, die überhaupt im Westen Dzogchen unterrichtet haben. Und als er begonnen hat, Dzogchen zu unterrichten, hat er in Nepal und in Indien, also wo die Exil-Community von Tibetern war oder ist, hat er sehr, sehr viel Ärger bekommen. Weil die haben sich ziemlich aufgeregt, dass er also diese ganz geheimen Lehren hier im Westen so einfach unter das Volk mischt. Also es waren ziemliche Konflikte. Und sein Hauptbuch ist ja dieses Buch hier. Und man findet alle Geheimlehren, also das ganze Dzogchen findet man hier in diesem Buch. Aber nicht offensichtlich, es steht nicht drüber, Achtung Geheimlehre, sondern es ist in diesen vielen Seiten gut versteckt. Das ist das Interessante an diesem Buch. Es gibt im Prinzip 5 Kapitel, die Essenz des Buches ausmachen. Das ist das 4. Kapitel, das heißt die Natur des Geistes. Das ist das 5. Kapitel, weiß ich jetzt nicht mehr, wie das heißt, müsste ich nachschauen. Also im 5. Kapitel geht es über, schauen wir mal nach, wie heißt das, den Geist heimbringen, also zurück zur Natur des Geistes kommen. Und das 10. Kapitel ist reines Dzogchen. Und dann, wenn man sich jetzt noch, weil man ja das Buch in der Regel gekauft hat, weil man beschäftigt, man möchte sich mit Sterbegleitung beschäftigen, ist das, was ist das, das 10.? Das 13. und 14. Kapitel beschäftigt sich dann also mit Sterbepraxen, also mit Begleitung von Sterbenden, mit Vorbereitung auf den Tod. Insofern hat man in diesem Buch hier fast das gesamte tibetische Kunst, also die tibetische Lehre mit drin. Das ist das Interessante in dem Buch. Und wenn man dann bei Dzogchen Rinpoche einen Retreat gemacht hat oder mehrere Retreats, dann gab es immer Studiengruppen und bei denen haben wir eigentlich nur das 5. und 10. Kapitel studiert. Das heißt, wenn man nur ein Kapitel lesen möchte von diesem Buch, das Wesentlichste, dann ist das 10. Kapitel. Weil das geht um die Essenz. Nur in der Regel werden wir es nicht verstehen, weil wir sozusagen nicht die Idee haben, worum es da eigentlich geht. Das heißt, die meisten Leute, die das Buch kaufen, lesen einfach drüber und wissen gar nicht, was für einen Schatz sie da sozusagen weggeschmissen haben oder übersehen haben. Das ist das Interessante. Also man kann dieses Buch auf vielen Ebenen lesen. So, wie viel bin ich? 34. Ja, also ich möchte eigentlich diesen Überblick mit einem Zitat von, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das von Dzogchen oder von der Christie kommt, abschließen. Ein Einblick in die Natur des Geistes ist noch keine Befreiung. Und das bezieht sich wieder auf diesen Moment des Sterbezeitpunkts. Das heißt, wenn ich nicht geübt habe, diese Praxen, dann wird dieser Moment so schnell bei mir vorbeigehen, ich werde es gar nicht, manche Leute merken das offensichtlich dann gar nicht, sondern die kommen dann wieder in diesen Wiedergeburtsprozess hinein, zumindest in dieser Theorie. Und die ganze Praxis in unserem jetzigen Alltag ist nichts anderes als die Vorbereitung auf diesen Punkt. Und das heißt, dass wir uns mit unserer eigenen Natur des Geistes vertraut machen. Und es gibt jetzt zwei Aspekte, also ich werde jetzt ein bisschen überziehen, weil das ist wichtig. Der eine Aspekt ist unser dualistisches Denken. Und da findet ihr eine Beschreibung in dem Buch und ihr findet es auch bei der Christie. Aber hier ist es viel besser oder viel klarer formuliert. Der tibetische Begriff dazu, also es ist auf Seite 66 im tibetischen Buch bei Sokal, der tibetische Begriff dafür für unser dualistisches Denken ist Sem. Und Sem beschreibt Sokal Rinpoche in der Weise, das, was unterscheidendes Gewahrsein besitzt, was Dualität erlebt, etwas Äußeres ergreift oder abweist, ist der Geist. Er ist das, was sich mit etwas anderem verbindet, mit etwas, das als getrennt vom Wahrnehmenden erfahren wird. Sem ist der diskursive, dualistische, denkende Geist, der nur in Verbindung mit projizierten und falsch wahrgenommenen äußeren Bezugspunkten funktionieren kann. Das ist die Beschreibung, die klassische Beschreibung für unser dualistisches Denken. Wir haben hier noch einen weiteren Aspekt, das heißt, aus der Perspektive der Natur des Geistes ist die Wahrnehmung, dass wir in Objekten und oder Subjekt und Objekte, also als Subjekt Objekte wahrnehmen, ist nichts anderes als eine Projektion unseres Geistes. Das ist sozusagen eine künstliche Herstellung unseres Geistes. Sehr ähnlich zu dem, was Kant gesagt hat. Das heißt, Kant hat ja auch formuliert, dass wir zwei Kategorien haben, in der wir Wirklichkeit wahrnehmen. Das eine ist die Raumkategorie und das andere ist die Zeitkategorie. Diese Kategorien existieren von sich aus nicht, sondern es sind unsere Strukturelemente, wie wir Realität wahrnehmen. Wie wir Realität strukturieren. Und ein ähnliches Konzept finden wir hier im Buddhismus. Das heißt, so wie wir im Alltag Realität wahrnehmen, ist ein Konstrukt unseres Denkens, also eine Projektion von innen nach außen. Und die andere Variante, das heißt also, wie wird jetzt die Natur des Geistes beschrieben? Es gibt aber auch die wahre Natur des Geistes, seine innerste Essenz, in unserem eigenen gewöhnlichen Geist in Sem verborgen, ist verhüllt und verdeckt von der mentalen Geschäftigkeit unserer Gedanken und Emotionen. Und so wie Wolken von einem starken Wind davongeblasen werden können und die strahlende Sonne und den weit offenen Himmel enthüllen, so kann unter gewissen Umständen eine besondere Inspiration Einblicke in diese Natur des Geistes auslösen. Diese Einblicke sind von unterschiedlicher Tiefe und haben viele Grade, aber jeder erhält unser Verständnis und bringt mehr Sinn und Freiheit. Das ist möglich, weil die Natur des Geistes der Ursprung des Verstehens selbst ist. Auf Tibetisch heißt diese Natur des Geistes Rigpa, ursprüngliches, reines Gewahrsein, das gleichzeitig intelligent, erkennend, strahlend und stets wach ist. Das ist die Natur des Geistes. Wie bitte?
Die Buddha-Natur, oder?
Genau, das ist ein Aspekt von Buddha-Natur. Oder, ja. Also Buddha-Natur ist nochmal ein anderes Konzept, könnte man sich jetzt nochmal anschauen, wie da die Bezugspunkte sind. Aber Sokal Rinpoche nennt das Natur des Geistes, auf Tibetisch heißt es Rigpa. Und dieses Rigpa im Alltag oder diese Natur des Geistes im Alltag zu manifestieren, ist die Übung für den Alltag. Also in der Meditation machen wir uns damit vertraut, Im Alltag versuchen wir es zu manifestieren und zum Zeitpunkt des Todes ist das unsere Hauptpraxis. Das heißt, dort mit dem auftauchenden Natur des Geistes eins zu sein und eins zu bleiben. Das ist die Grundtheorie. Und deswegen nannte Christie ihr Buch Facing Death, Finding Hope. Das ist das Versprechen. Danke.